Handschriften und Drucken beisteuern. Ich denke, dann wird im Anschluss vielleicht etwas länger dauern, was der Herr Merker zusammengestellt hat, um Ihnen zu demonstrieren, auf welche Weise wir unsere Materialien strukturieren und präsentieren mit Hilfe von XML. Und ich hatte den Eindruck bei der Präsentation von Frau Steinkellner, dass sich das nicht allzu sehr überschneiden wird. Ich denke, das kann sich ganz gut ergänzen. Zunächst eine Folie zu den allgemeinen Zielsetzungen. Ganz grundsätzlich versuchen wir, möglichst optimale Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen, um unseren Altbestand, der ja, denke ich, der Schatz der Bayerischen Staatsbibliothek ist, für Forschung und auch Lehre, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, nutzbar zu machen. Das ist sozusagen eine ganz grundsätzliche Aussage, an die Sie uns gerne dann auch bei Gelegenheit erinnern können. Eine Konkretisierung dieser Zielsetzung besteht darin, dass wir die frei im Netz zugänglichen digitalen Reproduktionen kontinuierlich erweitern wollen, also die Menge dieser Reproduktionen, mit der Zielsetzung irgendwann, und das sage ich mit Bedacht, dieses Wort irgendwann, eine möglichst vollständige Bereitstellung der Handschriften und Drucke zu erreichen. Das ist also ausdrückliches Ziel. Es ist nur etwas schwer zu berechnen, wann dieses irgendwann erreicht sein wird. Und ich komme etwas später darauf zurück. Ich lasse ganz kurz das Stichwort Google schon mal fallen. Was wir uns wünschen, sind kooperative Projekte zu ausgewählten Beständen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat vor einiger Zeit ein Programm aufgelegt, Kooperation zwischen Forschung und Archiven und Bibliotheken. Und ich denke, das wäre eine ganz gute Sache aus unserer Sicht, wenn da noch mehr Dinge zustande kommen, wo wir als Bibliothek Materialien einbringen, aber eben nicht nur unsere Materialien, sondern vielleicht auch Infrastrukturangebote, die in die Richtung elektronisches Publizieren gehen. Und genau das haben wir in diesem Jahr begonnen. Da möchte ich auch ganz kurz darauf eingehen. Wir möchten auch in die Richtung gehen, die Retro-Digitalisierungsaktivitäten zu ergänzen, um Optionen für genuin elektronisches Publizieren. Also möchten wir auch in die Richtung gehen, Plattformen anzubieten, um zum Beispiel auch Editionen im Netz bereitzustellen. Dazu dann später mehr. Zunächst möchte ich auf den Bereich der alten Drucke eingehen. Der Altbestand bis etwa 1900, und bitte verstehen Sie etwa 1900 so, dass man da mehrere Jahrzehnte Differenz erwarten kann. Für diesen Altbestand bemühen wir uns um eine zügige, flächendeckende Retrodigitalisierung. Und das Wort zügig ist hier ein ganz wichtiges, denn wenn man bedenkt, welchen Altbestand die Staatsbibliothek hat, das ist sehr viel, dann können Sie sich auch vorstellen, dass das eigentlich sehr teuer ist und sehr lang dauert. Und wenn wir es dann wirklich flächendeckend machen wollen, wird die Aufgabe noch komplexer. Wir haben, um mit den Inkunabeln anzufangen, zurzeit ein Projekt laufen mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei dem versucht wird, den Bestand eben auch möglichst komplett zu digitalisieren. Da wird der Herr Merker an einem konkreten Beispiel etwas mehr dazu sagen, deswegen halte ich mich hierzu etwas kürzer. Dann läuft zurzeit das Projekt VD16.2 zusammen mit dem VD16.1, das die Jahre 1500 bis 1517 betraf. VD16.2 betrifft den Rest des Jahrhunderts. Vollziehen wir jetzt im Moment mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft die komplette Digitalisierung des BSB-Bestandes aus dem 16. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob Sie das immer schon schnell mitbekommen. Wir haben jetzt schon mehr als 10.000 Drucke des 16. Jahrhunderts im Internet verfügbar. Sie können auf der Seite www.digitalesammlungen.de, das ist jetzt etwas usurpiert, diese Adresse betrifft nur die digitalen Sammlungen der BSB, aber ist leicht zu merken, da können Sie zum Beispiel die aktuelle Liste der bei uns im Netz verfügbaren Drucke des 16. Jahrhunderts sehen. Und Sie können auch einen RSS-Newsfeed abonnieren zum Beispiel, sodass Sie täglich morgens sehen, ach, was kann ich heute lesen? Ich brauche Ihnen das jetzt nicht erläutern. Wir haben Martin Luther und seine Gegner, Johannes Eck, Johann Fabri, Melanchthon und so weiter. Da können Sie jetzt schon wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das wird kontinuierlich halt jetzt in den nächsten Jahren fortgeführt. Und ich denke, dass wir in wirklich absehbarer Zeit den Bestand des 16. Jahrhunderts dann komplett zur Verfügung stellen können. Es allerdings als blätterbare digitale Images, muss man natürlich bedenken, wir können das nicht gleich noch intensiv aufbereiten und meinetwegen Volltexte produzieren. Aber Sie kennen ja natürlich die Problematik von Materialien dieser Zeit. So, jetzt kommt das Stichwort Google-Kooperation. Da kann ich zunächst mal sagen, dass es eine lange Zeit gebraucht hat. Wir haben die Kooperation ja schon im Frühjahr letzten Jahres geschlossen. Eine lange Vorbereitungszeit, um das Ganze zu organisieren. Die ersten Ergebnisse werden im Herbst 2008 nutzbar sein. Das kann ich jetzt noch sagen. Wir haben ja noch Sommer. Also es wird aber nicht mehr lange dauern. Dann können Sie unter Google Books auch die ersten Dinge dort sehen. Und Sie haben ja schon an meinen Ausführungen zum VD16 bemerkt, dass diese Dinge nicht von Google digitalisiert werden. Ab dem Jahr 1601, denke ich, wird eben der Bestand von Google bearbeitet bis hin in Richtung 1900. Das kann ich jetzt nur mal so ganz grob sagen. In Gesprächen in der Pause bin ich eben auch noch mal verschiedentlich darauf angesprochen worden, ob ich da nicht etwas zu der Problematik sagen kann, wie andere Bibliotheken und Forscher an Universitäten damit umgehen sollen, wenn wir jetzt bestimmte große Bestände digitalisieren. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ja praktisch vorgegeben, dass Projekte, die größere Mengen aus dem Zeitraum 1600 bis Pi mal Daumen 1900 digitalisieren wollen, sich mit der BSB ins Benehmen setzen und nachprüfen sollen, welche Dinge bei uns digitalisiert werden. Dafür haben wir auf unserer Webseite Informationen bereitgestellt. Da können Sie dann nachschauen, wie Sie an die Daten kommen. Mein persönlicher Kommentar ist der, dass ich das für ziemlich schwierig halte, wenn man sich eine Hofbibliothek vorstellt und in einem Pausengespräch gab es da ein konkretes Beispiel, die ja für sich ganz bestimmte Charakteristika hat, wo man über Einbände etc. pp. Forschen könnte, da macht es meines Erachtens wenig Sinn, dann zu sagen, ach Moment, dieser Band ist ja in München digitalisiert worden, aber ich möchte jetzt die Weisheit dieser Vorgabe nicht weiter in Frage stellen. Jetzt muss ich etwas extemporieren. Sie sehen, ich habe hier nur drei Punkte stehen. Ich möchte doch ganz kurz noch auf Bestände des 20. Jahrhunderts eingehen, weil mir während des Kolloquiums klar geworden ist, dass die wissenschaftlichen Editionen des 20. Jahrhunderts vielleicht doch auch ein Thema sind, über das ich kurz sprechen könnte. Herr Gärtner hat ja ganz kurz geschildert, wie er gedruckte Editionen, die noch nicht am Markt digital da sind, nutzbar macht. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Es wäre doch schön, wenn diese Sachen dann auch digital durchsuchbar da wären. Und da hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Programm aufgelegt, das nennt sich Digitalisierung von Sondersammelgebietsbeständen. Und das, denke ich, ist sehr interessant. Sondersammelgebietsbeständen des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist deswegen aus meiner Sicht interessant, weil es eventuell eine Option bietet, den urheberrechtbehafteten Bestand abzudecken. Und wir haben da auch erste Schritte unternommen, haben da auch von der DFG ganz gute Signale bekommen, dass es möglich sein könnte, in Kooperation mit Verlagen, wo die DFG auch sich vorstellen kann, Geld fließen zu lassen, Rechte sozusagen für die Ablösung, Gelder für die Ablösung von Rechten der Verlage oder vielleicht auch von Autoren, Herausgebern von DFG-Seite zur Verfügung zu stellen, sodass auch meinetwegen Editionen des 20. Jahrhunderts dann als Open Access Publikation im Netz bereitgestellt werden können. Ja, grundsätzlich, dass wir Interesse an Kooperationen haben für die weitere Aufbereitung ausgewählter Werkgruppen, habe ich vielleicht im Grunde schon am Anfang gesagt und ich gehe jetzt etwas sprunghaft weiter zum Bereich der Handschriften. Hier ist die Lage natürlich etwas anders als im Bereich der Drucke, wo wir ganz stark auf die Massendigitalisierung setzen. Einfach deshalb, um eben möglichst bald Bestände, die wir haben, den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Herr Schlechter hatte eben auch einmal gesagt, dass bei der Umstellung auf die Drucktechnik dann doch im Grunde viele Nutzer der Bücher gesagt haben, das ist dann doch besser, auch wenn wir das kritisieren, diese Halbbarbarei und die Fehler, die da drin sind, besser, wir haben es überhaupt. Und im Grunde machen wir jetzt wiederum das Gleiche. Wir sind auf der Linie, dass wir sagen, gut, wir stellen jetzt erstmal den ganzen Altbestand, fast den ganzen Altbestand ins Netz, dann ist er schon mal da. Also das ist ein Thema, wo Herr Klug drauf zu sprechen gekommen war, Quantität versus Qualität. Da kann man vielleicht auch darüber diskutieren. Wir müssen uns da zwischen zwei Polen bewegen. Das ist natürlich auch aus Bibliothekssicht nicht ganz leicht, welche Akzentsetzung man da vornimmt. Aber im Moment ist es im Bereich der alten Drucke sicherlich grundsätzlich der Akzent Massendigitalisierung. Im Bereich der Handschriften ist es eher umgekehrt. Da haben wir im Moment die Linie, dass wir die Digitalisierung nach Bedarf vornehmen. Grundsätzlich möchte ich hinweisen auf unsere Angebote zur Digitization on Demand für einzelne Fälle, bestimmte Handschriften, die Sie interessieren. Dafür haben wir auch eine Webseite, die ich vielleicht gleich noch zeige. Oder kann ich? Ach, das kann ich jetzt schon zeigen. Das hat mir Frau Fabian ans Herz gelegt, dass die Webseite Dokumentlieferung Altes Buch Ihnen Informationen darüber gibt, wie Sie die Angebote zur Digitalisierung on demand nutzen können. Über Preise und so weiter äußere ich mich jetzt noch nicht. Wenn Sie da Fragen haben, können wir ja vielleicht noch drüber sprechen. Dann ist ein Grundprinzip, dass die Ergebnisse dieser Digitization on demand allgemein zugänglich gemacht werden. Das heißt, ein besonders interessierter Nutzer muss auf gewisse Weise in den sauren Apfel beißen, tut dann aber auch was Gutes. Also die Erstdigitalisierung bei Digitization on Demand muss bezahlt werden, aber dann stellen wir die Sachen auch im Netz allen Nutzern weltweit zur Verfügung. Neben diesen Einzelfall-Digitalisierungen sind wir natürlich auch daran interessiert, im Rahmen von Projekten größere Bestände, Werke, Werkgruppen zu digitalisieren und im Netz bereitzustellen. Und da sind wir auf die Kooperation mit Ihnen auch angewiesen. Ein Beispiel, die Codices Iconographici, wird Herr Merker gleich kurz vorstellen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir stellen uns vor, dass es auch hilfreich wäre, wenn von wissenschaftlicher Seite Interesse an bestimmten Werkgruppen bekundet wird und wir sagen können, das ist ein Fall, wo wir als Bibliothek dann auch Handschriftenbestände im Netz bereitstellen können, weil da ganz besonderes Interesse der Forschung besteht, dann wäre das ein Idealfall. Ich habe beim Vortrag von Herrn Ammann gut zugehört. Das Problem der verstreuten Editionen könnte man ja zum Beispiel auch versuchen aufzuarbeiten, indem man die älteren Zeitschriftenbestände digitalisiert und die Handschriften und das Ganze dann übergreifend zugänglich macht. Also das fand ich ein ganz spannendes Thema. Dass jeder bestellen kann, da sollte ich jetzt draufklicken, da haben Sie die Webseite eben schon gesehen. Jetzt komme ich, um es etwas abzukürzen, zum letzten Punkt. Ich hatte schon am Anfang gesagt, wir haben ein Zentrum für elektronisches Publizieren in diesem Jahr gegründet, um auch zum Beispiel die Erarbeitung von Editionen zu unterstützen. Das ist ein Angebot, das an die ganze Geisteswissenschaften sich richtet. Wir sind zwar im Prinzip eben nicht so eine Sammelgebietsbibliothek für Germanistik, aber für Geschichte, Osteuropa etc. haben in dem Bereich einen gewissen Schwerpunkt, aber sind natürlich offen auch für Interessenbekundungen, gerade wenn es um Materialien aus der BSB geht, diese Plattform zu nutzen, die wir allerdings noch aufbauen müssen. Wir haben da große Vorbilder, zum Beispiel natürlich Trier. Und ich fand auch ganz spannend, was Frau Steinkellner gerade vorgeführt hat. Also da sind wir noch nicht so weit, aber das ist auch eine Aufgabe, der wir uns jetzt widmen wollen in Zukunft. Letzter Punkt, wir sind auch Gründungsmitglied des Münchner Zentrums für Editionswissenschaft, eine Zusammenarbeit zwischen der Ludwig-Maximilians-Universität, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Historischen Kommission, des Instituts für Zeitgeschichte, der Monumenta Germania Historica und der Bayerischen Staatsbibliothek. Das könnte ganz spannend werden. Herr Gärtner hatte zwischendurch auch mal gesagt, dass sich die Philologen die Haare raufen, wenn sie historische Editionen sehen. Und das ist vielleicht eine interessante Erfahrung, die, wenn dieses Zentrum mit Leben gefüllt wird, da machen können. Da bin ich ganz gespannt. Das Zentrum versucht auch im Bereich TextGrid mitzumachen und da müssen wir noch abwarten, was da die Zukunft bringt. Aber ich möchte hier an dieser Stelle eben dann betonen, dass wir auch stärker noch in den Bereich des aktiven elektronischen Publizierens, nicht nur des Retro-Digitalisierens, hineingehen wollen. Und an der Stelle möchte ich die allgemeinen Bemerkungen abschließen und an meinen Kollegen Karl Merker übergeben, der Ihnen jetzt aus der Praxis berichten wird.
Auch die Bemerkungen werden aber auch sehr allgemein bleiben. Im Gegensatz zu dem, was vorher Frau Steinkellner in der Tiefe gemacht hat, möchte ich eigentlich mehr im Allgemeinen bleiben. Aber ich denke, was ich bei den Vorträgen so gehört habe, sind doch viele Punkte, die sich überschneiden, wo ähnliche Probleme da sind. Was hier ganz klar bei meinem Teil außen vor bleibt, ist die elektronische Edition, weil wir in der Richtung einfach bisher noch relativ wenig gemacht haben. An den Beispielen, die ich zeigen will, geht es mehr um den Nachweis und die Aufbereitung von Einzelbeständen und die Verbindung mit Digitalisaten. Das Hauptproblem dabei ist, dass wir in der Regel sehr heterogene Daten haben. Ein eine Ursache oder die Hauptursache besteht eben darin, dass wir sehr große Bestände haben. Das heißt, wir sind froh um jedes Projekt, um jede Möglichkeit, dass Daten entstehen. Folge aber sind relativ heterogen. Einerseits heterogen von der Entstehung her. Sie können eben von Katalogen kommen, sie können aus einzelnen Projekten kommen, sie können aus der Retro-Digitalisierung kommen. Aber die Daten sind natürlich auch sehr unterschiedlichen Typs. Denn also ich habe einerseits natürlich die ganz normalen Textdateien, andererseits aber auch die Bilddateien. Wenn ich beispielsweise dann nicht ein System wie Fedora habe, dann muss ich natürlich auch schauen, wie kann ich die anderweitig miteinander verbinden. Auch habe ich dann natürlich Dateien, in denen zum Beispiel nur Verweise stehen. Das sollte natürlich alles miteinander verknüpft werden und für den Nutzer irgendwie zugänglich werden. Das heißt, die Präsentation muss einerseits die sehr heterogenen Daten sinnvoll verbinden, andererseits aber natürlich habe ich sehr unterschiedliche Interessen. Wie kann ich unterschiedliche Interessen am besten befriedigen, indem ich einerseits unterschiedliche Arten von Suchen anbiete? Es ist ja nichts Neues, dass die Mehrzahl überhaupt nicht interessiert ist an ihrer tieferer Suche, sondern die will einfach was eingeben und dann will sie ein Ergebnis bekommen. Auch wenn man das manchmal nicht so gut findet, macht es Sinn, auch dieses Bedürfnis irgendwie zufriedenzustellen. Aber darüber hinaus sollte man natürlich auch verknüpfte Suchen oder Indexsuchen anbieten. Es sollte natürlich auch vom Bestand her gesehen interne und externe Verknüpfungen geben. Beispielsweise, wenn ich beim Bestand Corticon, wenn ich auf andere Bände dieses Bestandes verweise, die auch in dieser Präsentation sind, dass ich dann eben direkt verlinken kann, oder extern beispielsweise auf eine Biografie, die dazu entstanden ist. Und es sollte natürlich auch möglich sein, auch das wurde schon angesprochen, dass ich das ein Ausgangsmaterial habe, das dann aber je nach Aufgabe unterschiedlich präsentiere, dass ich also nicht für jede Spezialpräsentation wieder ein eigenes Format definiere, sondern ich sage, ich habe ein Ausgangsmaterial, das dann für die verschiedenen Präsentationen unterschiedlich aufbereitet wird. Ich möchte das in zwei Beispielen etwas verdeutlichen. Das eine ist der BSB Inc. Online, das heißt, das sind die Inkunabeln der Bayerischen Staatsbibliothek. Der Bestand ist so bei knapp unter 20.000. Die Daten, die da präsentiert werden, die stammen einerseits aus einem mehrbändigen Katalog. Ich glaube, da wird jetzt demnächst die abschließenden Register erscheinen. Dann ein DFG-Projekt aus der Urzeit des Digitalisierungszentrums. Das waren buchgrafische Buchillustrationen aus dem 15. Jahrhundert. Da wurden eben auch aus Kostengründen nicht vollständige Inkunabel digitalisiert, sondern nur die Seiten mit Druckgrafik, die dann auch ikonografisch erschlossen wurden. Das ist also aus einer Zeit, da war das wirklich ein Einzelprojekt, da war man froh, dass man überhaupt irgendwas digitalisiert hat. An irgendeine Einbindung in ein Gesamtsystem war damals natürlich überhaupt nicht zu denken. Auch XML war zu der Zeit noch nicht existent, da war noch SGML dasjenige welche. Dann gab es ein DFG-Projekt Einblattdrucke und viele der Einblattdrucke sind auch Inkunabel. Natürlich nicht alle, aber immerhin. Und man sollte versuchen, möglichst viele Ergebnisse, die in diesem Rahmen gewonnen wurden, dann auch im Rahmen der Inkunabel zu präsentieren. Dann gibt es natürlich auch einzelne Daten, die anfallen durch Digitization on Demand. Es gibt eben Forscher, die tatsächlich sich für Inkunabel interessieren und sie deswegen den Auftrag geben. Dann auch im Rahmen von VD16 wurden Inkunabeln digitalisiert, weil häufig in Bindeeinheiten auch Inkunabeln sind. Und wenn man dann das komplette digitalisiert, dann fallen natürlich auch die Digitalisate von Inkunabeln an. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, gerade bei solchen Sammelbänden, passiert es immer mal wieder, dass eine Inkunabel schlicht neu entdeckt wird, weil, wie Sie besser wissen als ich, wenn ich da so einen größeren Sammelband habe, da ist längst nicht jeder wirklich bis ins Detail durchgearbeitet. Und wenn man da halt mal tatsächlich gründlich durchschaut, dann findet man auch noch neue Inkunabeln. Also neu jetzt im Bestand, nicht jetzt wirklich neu. Ja, und dann, es wurde schon angesprochen, ist gerade angelaufen ein DFG-Projekt zur Massendigitalisierung der Inkunabeln, wobei auch da dann zum Beispiel das Ziel ist, nicht alle Inkunabeln, sondern nur in Ausnahmefällen, wenn mehrere Exemplare, und die BSW hat in der Regel also mehrere Exemplare pro Ausgabe, glaube ich, Maximum sind, glaube ich, 25 Exemplare oder so, wurden nur einzelne Exemplare dann digitalisiert. Und sofern es sich die eben entsprechenden Inhalt haben, auch mit ikonografischer Erschließung. Sie sehen also sehr, sehr heterogene Quellen. Dem Nutzer, das ist, denke ich, ein Teil des Tagungsthemas, der möchte jetzt nicht diese ganzen Projekte durchgehen und schauen, ist da jetzt was für mich dabei, sondern der möchte eigentlich gerne sehen, okay, ich interessiere mich für Inkunabeln. Okay, das ist schon eine Einschränkung, in dem Fall nur an der BSW, aber da will ich wenigstens möglichst nur einen Zugang haben und dann weitergebracht werden. Wie kann ich sowas versuchen zu erreichen? Bei einer Präsentation, indem ich eben alle relevanten Metadaten zeige. Nicht nur zum Beispiel die aus dem Katalog, sondern im Rahmen dieser druckgrafischen Buchillustrationen wurden zu den Ausgaben auch allgemeine Charakterisierung gemacht. Die finden sich im Katalog nicht. Da wurde einfach nur die Ausgabe beschrieben, wie wichtig die ist und welche Bedeutung. Das ist nicht Bestandteil eines Katalogs. Aber wenn man schon für einzelne Ausgaben die Information hat, sollte man sie da natürlich mit anzeigen. Ähnlich ist es, ich habe Bilddaten, die einerseits im Rahmen zum Beispiel dieses Projektes entstanden, zum Beispiel im Rahmen der Einblattdrucke und zum Teil was hier Cent heißt, das ist bei uns die zentrale Nachweisdatenbank. Das ist, nachdem wir jetzt doch etwas mehr digitalisieren als vor 10 Jahren, das Standardverfahren, wie Digitalisierung läuft und erfasst wird. Das heißt, da sind auch die Standardbilddaten nachgewiesen und greifbar. Der Nutzer möchte das Bild, der möchte nicht nur die Information oder er ist schon sicherlich wenn er überhaupt die Information findet, aber noch besser, wenn er gleich an die entsprechende Stelle weitergeleitet wird. Und natürlich die Suche sollte entsprechend variabel sein, einerseits für Einsteiger, für Experten, Index und verknüpft. Und es sollten natürlich auch Verknüpfungen da sein. Angesichts der Zeit möchte ich eigentlich nur ganz kurz zeigen, wie so eine Sache aussieht. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine beliebige Ausgabe nehme, das ist also jetzt die Anzeige für eine Ausgabe. Das, was hier jetzt eben Extract ist, das ist übernommen aus der Projektdruckgrafik. Das Ganze bezieht sich jetzt hier nur auf die Ausgabe. Sie sehen jetzt hier gleich noch, es gibt natürlich auch exemplarspezifische Sachen. Sie können hier sehen, wir haben da zwei Exemplare, einmal digitalisiert, mit Scans, einmal ohne. Und wenn ich jetzt da draufklicke, ich habe es jetzt vorbereitet, deswegen hole ich es jetzt von oben her, sehen Sie die Eigenheiten dieses speziellen Exemplars. Hier sind sie auch kurz gehighlightet. Da könnte man jetzt auch das Literaturverzeichnis verlinken. Und hier haben Sie alle gescannten Seiten aufgelistet. Und was haben wir noch exemplarspezifisch? Ja gut, das, was vorher auch schon mal angesprochen wurde, Sie haben natürlich, weiß XML ist, da komme ich dann später nochmal drauf, selbstverständlich die Möglichkeit, sich das Ganze als PDF herunterzuladen, weil hat ja mancher schon diese Erfahrung gemacht, eine HTML-Seite direkt auszudrucken, ist nicht immer amüsant. Beziehungsweise, wenn man gut aufgelegt ist, ist es häufig amüsant. Und wenn man jetzt noch auf, habe ich es nicht hochgeladen, auf das Exemplar, auf die Seite geht, dann habe ich auch eine Seite da. Das wäre jetzt zum Beispiel die Information zu einer gescannten Seite. Wenn ich auf das Bild klicke im Original, dann wird es größer. Ich kann hier blättern, vor und zurück, eben über die Seiten einfach. Kann hier wieder auf die das Exemplar zurückgehen, hier auf die Ausgabe. Hier oben könnte ich in den Treffer blättern. Und hier unten habe ich dann noch die ikonografische Beschreibung. Das wäre jetzt so dann im Schnelldurchlauf, wie weit es integriert ist. Wenn ich jetzt beispielsweise wieder bei der Ausgabe, beziehungsweise hier steht immer nur mit Scans, deshalb hier können Sie nicht entnehmen, welche Art die Scans sind, aber hier auf Exemplar. Das, was ich vorher gezeigt hatte, auf Exemplarebene, da steht dann jeweils dabei, woher das Original, also die Bildquelle kommt. Denn zum Beispiel bei den Einsatzpunkten ist ein ganz wesentliches Problem, die können also ziemlich Miniatur sein, können aber so auch 2 Meter Anschläge sein. Das heißt, wenn ich das mit irgendeiner Standardauflösung oder einer Standardgröße ins Netz stelle, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein hoher Prozentsatz nicht nutzbar ist. Deswegen haben wir die auf dem sogenannten Zoom-Server bereitgestellt und da kann der Nutzer selber aktiv sich reinzoomen und sich die Teile rausholen, die er interessant findet oder wenn er einen Überblick will, nur den Überblick zeigen haben oder dann eben mal auch eben Wort für Wort dann lesen, je nachdem, wie groß das ist. Oder eben dann steht da, also mit, hier in das, was Sie gerade gesehen haben, das waren eben diese druckgrafischen Illustrationen, die sind im Moment nur da nachgewiesen, weil die eben nicht schon vorher entstanden sind, nicht über irgendein Standardverfahren eingebunden wurden. Und die dritte Variante, das würde eben dann auf die Zent verweisen und dann würde man dort landen und das sehen. Das wäre also jetzt, wie wir versucht haben, diese Problematik bei den Ikonabeln zu lösen. Eine ganz andere Sache sind die Codices Iconographici, die eigentlich natürlich dem Thema der Tagung ziemlich widersprechen, weil es gerade die Handschriften sind, die keinen wesentlichen Text haben. Aber ich glaube, trotzdem rechtfertigen zu können, das hier zu erwähnen, weil viele der Punkte, die hier eine Rolle spielen, die könnte ich genauso gut auf Texte übertragen. Nur, dass wir es eben noch nicht gemacht haben. Ja, auch da hat man wieder das Problem, dass man sehr unterschiedliche Daten hat. Man hat einerseits ein Findbuch, der ganze Bestand, der wurde von Schmeller Mitte des 19. Jahrhunderts begründet und der hat dann dazu auch schon ein Findbuch angefangen und das wird bis heute fortgeführt. Sprich, wenn es Neuerwerbungen gibt, die in diesen Bereich fallen, dann werden die bis heute in diesem Findbuch nachgetragen und nur da letztendlich, beziehungsweise nach diesem Projekt Codicon wurde das Findbuch ins Elektronische übersetzt und in Zukunft wird es dann in diesem elektronischen Findbuch weitergeführt. Aber die Angaben sind natürlich wie immer in einem Findbuch sehr beschränkt. Aber immerhin, das ist das Einzige, was man hat und deswegen ist das von großer Bedeutung nach wie vor. In diesem DFG-Projekt wurde ein Teilbestand, wir wollten alles, aber alle wollten nicht alles, wurde also ein Teilbestand neu katalogisiert und auch digitalisiert. Das sind also dann wirklich ganz aktuelle und auch relativ ausführliche Beschreibungen. Dann, nachdem das hier gerade auch künstlerische Sachen häufig sind, spielt auch Digitization on Demand wieder eine Rolle. Und was hier auch gelungen ist, dass, weil einzelne dieser Handschriften wirklich intensiv bearbeitet werden, konnte auch nicht am Projekt beteiligte Autoren gewonnen werden, Katalogisate zu machen, wodurch der Teil, der durch das Projekt abgedeckt wurde, natürlich erweitert wird. Das ist auch also da natürlich eine ganz gute Sache. Ja, also bei der Präsentation auf was war zu achten, muss halt Findbuch und Neukatalogisierung integrieren, weil das eine ist eben vollständig. Ich kann nicht sagen, das ist zum Teil schneller, das ist uralt, total überholt. Ja, was will ich machen? Wenn ich nichts Neueres habe, doch lieber das Alte. Also ich kann nicht mich nur auf das Neue beschränken, ich muss beides integrieren. Ich sollte natürlich auch wieder die internen Verknüpfungen im Bestand haben. Es ist natürlich sehr schön, wenn ich beispielsweise in der Beschreibung sehe und ich sage, was weiß ich, auf Blatt 5 Verso ist eine herrliche Krone abgebildet, dass ich dann einfach auf Blick dann auch dieses Digitalisat bekomme. Ich möchte auch in den Digitalisaten einfach blättern können, unabhängig von der Beschreibung. Und in dem Falle, wir hatten gerade vorhin ja schon diese Personen erwähnt, sind alle, nicht alle, aber viele Personen identifiziert worden. Und während des Einblendens des Katalogisats wird on the fly die entsprechenden Informationen aus der PND geholt und angezeigt, was den großen Vorteil hat, dass man eben im Katalogisat sich überhaupt nicht mehr um irgendwelche Schreibweisen, Normansetzungen oder sonst etwas kümmern muss, weil meiner rein privat-persönlichen Einschätzung nach nicht jede bibliothekarische Personennamenansetzung für einen normalen Leser nachvollziehbar ist. Es ist nachvollziehbar, aber es ist manchmal schon ganz interessant oder ganz angemessen, wenn man andere Ansetzungen nimmt. Aber wenn man sie identifiziert hat, kann man hier beispielsweise on the fly die in die entsprechenden Sachen anzeigen. Einfach hier dann ein Beispiel, wie so eine Seite aussieht. Das ist jetzt hier ein Katalogisat zu einem Zeugbuch von Kaiser Maximilian. Da, ja, ganz kurz eben, Sie sehen, dass das blau ist, da kann man direkt verlinken. Und beispielsweise, wenn ich jetzt hier auf irgendwie so eine Blattangabe gehe, dann kann ich das hier machen. Und hier könnte ich jetzt alle die Liste aller Digitalisierten herholen und dann drin blättern. Ja, dann, wie hat man es gemacht? Das wurde vorher schon angedeutet, eben mit XML und XSLT. Ich glaube, die Vorteile, die wurden vorher schon sehr gut deutlich gemacht. Präsentation, weil wir haben eben kein Content-Management-System, sondern wir haben ein Präsentationssystem, ein XML-basiertes, das Apache Cocoon, das kann man da sehr flexibel und viel machen. Ich glaube, der Ausblick, der ist irgendwo sehr naheliegend. Dadurch, dass es so alte Projekte sind, ist es natürlich nicht Type-5, sondern überwiegend Type-4. Man will weitere Daten einbinden, mehr Suchmöglichkeiten und weitere.